berühmte Lied von Albert Frey, in dieser Zwischenzeit. Also ich weiß nicht, ob wir uns allen bewusst sind, dass wir rein vom Kirchenjahr, ja, danke, das können wir nochmal sehen, vom Kirchenjahr in der wirklichen Zwischenzeit sind. Jesus hat seine Jünger verfolgt: Ich lasse euch nicht allein, ich werde den Geist der Wahrheit senden, das haben wir gerade ja gehört. Und dann, vor ihren Augen auf, Engel rücken mit den Jüngern und sagen, so wie er weggenommen wird, werdet ihr ihn wiederkommen sehen. Und wir wissen von den Gläubigen aller Jahrhunderte, dass man damit gerechnet hat, dass das ganz schnell passiert. Die Apostel selber waren der Meinung, er wird noch zu ihrer Lebzeit wiederkommen. Bis heute ist das so, dass die Wiederkunft Jesu erwartet wird. Aber wir haben wenigstens Gottes Geist. Das hatten die Gläubigen in diesen 10 Tagen verhindert, hat das gibt's nicht. Und ich halte das für eine ganz große Herausforderung, dass Gott uns in unserem Leben solche Zwischenzeiten zumutet. Die sind schwierig. Warum? Woran ist das, oder wodurch ist das gekennzeichnet?
Wenn man meint, dass der Feind die Übermacht hat.
Das ist schon wieder eine Folgerung. Aber wodurch ist diese Zwischenzeit gekennzeichnet? Oder was kann man überhaupt als Zwischenzeit bezeichnen? Es gibt in der Bibel mehr, was wir sagen. Es gibt ein wichtiges Kennzeichen.
Vielleicht, weil die Regierung so rumspinnt?
Das ist auch eine Folge.
Okay. Wir haben hier keine heiligen Städte.
Logisch, das ist die Dimension, in der man sich befindet. Aber das Kennzeichen davon.
Sünde.
Auch, ja. Die Sünde nimmt überhand. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass das Reden Gottes selten ist. Wenn wir in diese Zwischenzeit mal gucken, Gott hat mit Adam geredet, Gott hat zu Kain noch geredet, und dann gab es wirklich eine Zwischenzeit, und er redet erst wieder mit Noah. Und von Noah gibt es wieder eine Zwischenzeit, bis zu Abraham. Dann merken wir viel Reden Gottes. Bis hin zu Josef. Übrigens, das Reden Gottes ist sehr unterschiedlich. Kann man auch an solche langfristigen Entwicklungen sehen. Für Josef redet Gott zum Beispiel mittels Träumen. Dann gibt es die nächste Zwischenzeit. Die war fast 400 Jahre lang. Und Gott beginnt wieder zu Mose zu reden. Extremst intensiv. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Er redet noch mit Josua. Er redet mit den Richtern. Dann kommt die nächste Zwischenzeit. Da in einem kleinen Punkt wollen wir einmal reingucken, weil das doch extra aufgeschrieben ist. 1. Samuel Kapitel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel den Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Schreibt euch mal diesen Vers an. 1. Samuel 3, Vers 1. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel den Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das war noch roundabout 100 Jahre vorher anders gewesen. Da hatte zum Beispiel Simsons Mutter oder seine Eltern, beide Eltern eigentlich, aber vor allem die Mutter, die ein bisschen verständiger war, wie das oft ja ist, denn Gott sieht oftmals den Frauen verständiger als Männer. Das Neue Testament fängt auch damit an, dass die Engel Gottes zunächst zu den Frauen reden, zu Elisabeth und dann zu Maria. Ich glaube, weil in solchen Zwischenzeiten, wenn das Reden Gottes selten geworden ist, Männer besondere Schwierigkeiten haben, darauf zu achten. Wenn man die Geschichte mal weiterguckt, das Kapitel, da redet Gott überraschenderweise mit Samuel, der kannte das noch nicht, war ein Junge. Und als er dann diensteifrig zu ihm geht und meint, dass der ihn gerufen hat, braucht er auch zweimal, um zu verstehen, dass es das Reden Gottes ist. Und dann im Beweis zu ihnen sagt, was er sagen soll, weil der Herr dein Knecht hört. Ihr Lieben, wir befinden uns in einer Zwischenzeit. Ich sage nicht, dass das Reden des Herrn selten geworden ist, aber es wird verdeckt durch so viele andere Stimmen. Mit Samuel, dem ersten Propheten nach Mose, kommt wieder eine Zeit, wo Gott erkennbar zu seinem Volk wird. Er redet aber durch seine Knechte, die Propheten. Er redet zusammen, geh hin und salbe den zum König. Und salbe den Nächsten zum König. Dann gibt es diese enge Kommunikation zwischen David und Gott. Und bei den anderen Königen, Salomo ist am Anfang noch eine Ausnahme, dann reißt das schon wieder recht heftig an. Josaphat war noch gewohnt, wenigstens auf das Reden Gottes durch Propheten zu hören. Der hat es noch erkannt, im Gegensatz zu Ahab, immer seinen Schwiegervater. Und dann haben wir, dass Gott vielfältig und auf mancherlei ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Das kennen wir dann, die drei großen und die 12 kleinen Propheten. Alles festgehalten. Und dann mit Malachi kommt wieder eine Lücke. 400 Jahre lang ist das Reden Gottes fast oder scheinbar verstummt. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, wer oder in welchem Zusammenhang ist dann das Reden Gottes wieder vernehmbar? Von wem oder in welchem Zusammenhang tritt das dann wieder auf nach solchen Zwischenzeiten? Wenn ihr jetzt mal diese Geschichte einmal durchguckt.
Zu Maria persönlich ja auch.
Ja, aber mit welcher Gesetzmäßigkeit ist dann das Reden Gottes verbunden?
Na, dass vielleicht so eine neue Epoche für das Volk Gottes von Gott.
Dass die Folge. Aber wer empfängt dann das Reden Gottes? In solchen Zwischenzeiten?
Das sind ja Leute, die auch an der Zeit treu geblieben sind.
Genau. Und ein Kennzeichen gibt es, und zwar das Beten. Wenn ihr mal zurückguckt, das sind Leute, entweder sie selbst oder in ihrem Umfeld. Bei Samuel war es die Mutter. Die Mutter war die Beterin. Und der Sohn empfängt dann die Antworten Gottes. Bei Maria war es die Mutter, den Sohn, nicht solange er Kind ist, hängt an dieser Gottesbeziehung der Mutter. Bis er dann, also im Tempel, berufen wird. Ja. In dieser Zeit ist es Simeon und Hannah, die das Reden Gottes empfangen, die wissen, was Gott will in dieser Zeit. Und so kann man also zurück und vorwärts in der Bibel gucken, dass in Zeiten, wo es schwierig ist, das Reden Gottes zu hören, dreht es am ehesten auf, wo gebetet. Warum? Weil Gottes Reden und unser Beten dieselbe Ebene haben, nämlich Kommunikation, Gemeinschaft. Das wissen wir unter uns, wo das Reden miteinander ist. Dass die ernsthafte, tiefe, echte Reden aufhört, wird eine Beziehung flach. Kleiner Tipp. Okay. Eltern und Ehepartner und also Menschen, die in Beziehung leben. Wenn die Beziehung krank, geht dem voraus, dass die Kommunikation auf Sparflamme kommt. Und genau das ist der Punkt Gott gegenüber. Und von daher ist das interessant, was die Jünger in dieser Zwischenzeit gemacht haben. Sie kommen vom Berg runter. Sie haben den Auftrag, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, anfangen in Jerusalem, und ganz zu der Samaria bis an die Enden der Erde. Und dann? Sie sind im Oberteil zusammen und beten und warten, bis sie angefangen werden mit Kraft aus der Höhe. Wer also eine engere Beziehung in dieser schwierigen Zeit, und wir sind wieder in solcher schwierigen Zeit, eine enge Beziehung durch den Reden Gottes erhofft, hat damit den Schlüssel. Er soll sich Zeit oder eine Gewohnheit des Betens annehmen. Mit in mein Leben zurück. Blicke, muss ich sagen, es gibt keine geistliche Dienst ohne Gebet. Und interessanterweise, der hängt nicht zwingend am Beter selbst. Der geistliche Dienst wird durch Beter aber geöffnet. Deswegen bin ich für Leute wie Ilka und damals wie Ola und jetzt diese junge taiwanesische Schwester, zutiefst dankbar. Das sind Leute, die überhaupt unseren Dienst erst in Gang setzen. Und ich möchte ermutigen, dass wir das aus dem heutigen Gottesdienst rausnehmen, diese Macht, die da drin ist, dass selbst in Zwischenzeiten, wo das Reden Gottes nicht in der Fülle ist, wo es selten geworden ist. Und ich sage, wir sind in solcher Zeit. Das Reden Gottes ist selten geworden. Es gibt endlos viel Selbstproduziertes, auch in der gesamten Christenheit. Es gibt Lehren und Ideen, die sind nicht aus Gott geboren. Dann nimmt man das Wort, aber es ist nicht das lebendige Wort Gottes. Es ist der Buchstabe, der tötende Buchstabe. Wir haben heute früh gerade geredet. Ist mir eine Losung aufgefallen, dass die ganze katholische Kirche, die ganze, also ich sage wirklich, die Irrlehre der ganzen katholischen Kirche, eigentlich aus dem heutigen Lehrtext entnommen ist. Ist euch das bewusst? Man hat diesen einen Vers genommen ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: liebst du mich? Er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: weide meine Schafe, oder mit dieser neuen Übersetzung: sorge für meine Schafe. Und daraus nimmt das Papsttum, was ja in Anspruch nimmt, in die Fußstapfen des Apostels Petrus getreten zu sein, das Selbstverständnis für alle Schafe Gottes verantwortlich zu sein. Hat Jesus ja den Petrus gesagt. Das ist also ganz wichtig, dass die Leute den Stuhl niedrig besetzen. Ich bin ja 100% sicher, dass der Pastor nicht im Sessel ist, auf dem Petrus jemals Platz genommen hat. Ja, aber das nimmt man den Stuhl niedrig und daraus leitet man die Autorität ab, die gesamten Christenheit vorzuschreiben, was sie zu glauben oder vor allem eben nicht zu glauben hätte. Was ich damit sagen will, ist, das Wort Gottes ist tatsächlich nutzbar für jede Verdrehung und Irrlehre, die es jemals auf der Welt gibt. Und dem begegnet man nur durch das direkte Reden. Das Beispiel von Samuel war das. Und das war zu seiner Zeit was? Was war das Reden Gottes zur Zeit Samuels? Und was war es zur Zeit Noahs? Und was war es zur Zeit Moses? Es war immer das Wort des Gerichts. Nach solchen Zwischenzeiten folgt immer ein Wort des Gerichtes. Das, also Gericht in dem Sinne, dass Gott Dinge wieder ausrichtet, wieder in die richtige Richtung bringt, wieder Gerechtigkeit herstellt. Ich will auf eine Stelle noch eingehen. Im Propheten Jesaja, Kapitel 64. Und wir müssen den letzten Vers von Kapitel 63 mit dazu nehmen. Die Kapiteleinteilung ist ja nicht unbedingt inspiriertes Wort Gottes oder keine Inspiration, sondern ist der Lesbarkeit eingefügt worden. Und da muss man sich mal wundern, wie das geteilt ist. Deswegen, wir lesen einmal Vers 19 aus 63. Wir sind zu solchen geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, die nicht nach deinem Namen genannt wurden, wo dass du die Himmel zerrissest und herniederführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten, wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser Wallen macht, um deinen Widersachern deinen Namen kundzutun, damit die Völker vor deinem Namen, vor deinem Angesicht erzittern, wenn du furchtbare Taten vollbringst, die wir nicht erwartet, dass du herniederführst, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Den von alters her hat man nicht gehört noch vernommen, hat kein Auge einen Gott gesehen außer dir, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn hat. Da haben wir den zweiten Schlüssel, der eine Zwischenzeit kennzeichnet. Johannes hatte das schon angedeutet. Es hat was mit Treue zu tun. Und hier ist es das Wort Haaren. Diese Zwischenzeiten sind dadurch gekennzeichnet, dass das Handeln Gottes nicht jederzeit und erst recht nicht von allen erkennbar ist. Ich denke, jeder von uns hat solche Zeiten. Wenn ich Adab dich mal ansprechen kann, du hast in diesem letzten Jahr so eine Zwischenzeit erlebt. Das Eingreifen Gottes und trotzdem noch nicht das Fertige, was man wünscht. Solche Zeiten sind schwierig. Solche Zwischenzeiten sind immer schwierig. Du hast es gerade erlebt. Ich denke, viele von uns kennen solche Phasen in ihrem Leben. Man weiß es, oder man merkt, es ändert sich was, aber man weiß noch nicht, wie. Und das fordert von denen, die treu sind, Aussagen. Und wenn wir aussagen, dann erleben wir eine neue Dimension. Insofern war das Aussagen der Jünger 10 Tage noch so ein bisschen in das Kinderspiel. 10 Tage als Kind, das war mir das unmöglich, kann man schon eine Stunde gesagt haben. Wer hungrig ist Da kann man nur 5 Minuten nicht aushalten. Also es gibt viele Situationen in unserem Leben, da wird uns die Zeit viel zu lange. Ja, wir haben jetzt hier Menschen unter uns, die schon teilweise Wochen oder Monate kein Geld gekriegt haben. Noch ein Tag, noch eine Woche, noch ein Monatsende aushalten. Schwierige Phase. Und die Gemeinde heute nach Pfingsten wartet schon fast 2000 Jahre auf die versprochene Wiederkunft. Und wir dürfen uns nicht vormachen. Viele sind in dieser Zeit müde und entmutigt worden und haben gesagt, und das warnt uns der Apostel Petrus davor, dass schwierige Zeiten kommen werden. Nicht nur wie Paulus die Bescheid im 2. Timotheusbrief, sondern eben auch, wie Petrus das in seinem Brief schreibt, dass Menschen sind, das muss man bedenken, das gab es damals schon, fast 2000 Jahre, die sagen, die Ankunft des Herrn ist noch so weit. Wird nicht zu unseren Lebzeiten sein. Ich staune, wenn ich jetzt in diesen letzten Monaten mit wirklich ernsthaft Gläubigen zu tun habe, mit denen wir teilweise auch viele Jahre in Gemeinschaft sind. Und ich versuche darauf hinzuweisen, wie viele Zeichen diese Zeit hat, dass die Wiederkunft Jesu wirklich nahe gerückt. Na ja, sagen sie. Das haben Gläubige ja immer schon gedacht. Ja, stimmt. Haben Gläubige immer schon erwartet, nicht nur gedacht. Sind wir in dieser Erwartung, dass Jesus jederzeit kommen kann? Und wenn, und dass, wenn er kommt, es sein wird wie die in der Nacht, wo man nicht damit rechnet? Deswegen sollen wir sein, wie Menschen, die auf ihren Hand haben. Deswegen braucht es dieses Harren. Wachsam sein, betet, das gehört immer zu uns. Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und wenn ich sage, diese 10-tägige Zwischenzeit der Jünger war wie so ein Kinderspiel, ist mir trotzdem bewusst, wie angegriffen sie waren. Erinnern wir uns, dass diese jämmerlichen 3 Tage von der Kreuzigung Jesu bis zu seiner Auferstehung fast alle schon komplett entmutigt hat. Sie waren nicht in der Lage, das, was er vorneweg zu ihnen gesagt hatte, zu durch. Warum? Weil der Geist Gottes ihnen das noch nicht offenbart hat. Diese 3 Tage waren schon zu viel. Und als er dann auferstanden war, und als die Begegnung war, und als er 40 Tage noch mit ihnen ist, haben sie schon wieder den Mut verloren. Und Peter sagt, ich gehe inzwischen. Zurück in das Alte. Diese Gefahr ist, lerne ich daraus. Jesus bleibt da. Denn die Apostel, die in seinem Namen Zeichen Wunder getan haben, so geringes Beharrungsvermögen hatten, dann kann ich nicht sagen, ach, nur weil ich einen langen Bart habe, habe ich auch lange Geduld. Diese Gefährdung ist jederzeit. Und deswegen, ich glaube deswegen, ist das zu warten, bis Jesus den Geist direkt sendet, so eine kurze Zeit wie diese 10 Tage. Kann man es gerade erreichen? Wer mal gefragt hat, gebe ich mal einen Tipp. 10 Tage kann man gerade erreichen. Braucht man schon ein bisschen Wasser. Danach verändert sich etwas. Danach, mit diesem Empfang des Heiligen Geistes, treten die Jünger in eine neue Dimension hinein. Und das eben, darauf möchte ich uns auch hinweisen. Wenn wir Leute sind, die auf den Herrn warten, dann wird es nur gelingen, wenn wir in diese Dimension den Kraft Gottes hineinfinden, wenn Gottes Geist wirklich in uns Wohnung genommen hat. Und ich kann nur demjenigen raten, der sich unsicher ist, mit aller Konsequenz danach auszustrecken. Ich war fast 5 Jahre in der Nachfolge Jesu. Bewusst gelebt als jemand, der sein Leben mit aller Konsequenz ihm in die Hand gegeben hat. Immer noch unsicher, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht. Und auf sein Wort hin, bei mir, Lukas 10, das sage ich nicht, dass jeder diesen Weg gehen muss oder kann oder soll, der mich eines Tages beim Lesen dieses Textes, wo es heißt, wer von euch, dessen Sohn in einem Großstädtel gibt, in einen Stein oder ein Ei kriegt eine Schlange, wenn ihr hier böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel seinen Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bittet? Da ich mich in meine Wohnung hingekniet und habe gesagt, Vater, du weißt, dass ich das oft gemacht habe, aber heute zu meiner eigenen Sicherheit, um dieses Wortes willen, bitte ich dich, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst. Gewartet, ob es rauscht, Feuerflammen oder Zungen oder irgendwas vom Himmel kommt, kam nichts, aber weil er es gesagt hat, gesagt, danke, ich vertraue. Und 2 oder 3 Tage später habe ich diese Wirkung gemerkt. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte. Mit einem Mal Kraft in meinem Leben, mit einem Mal Autorität, mit einem Mal eine jahrzehntealte Angst, eine wirklich schlimme Hundephobie, weil ich als dreimal angefallen und gebissen worden war, war weg und ich merke, was diese Autorität des Geistes Gottes in uns bewirkt. Dass nämlich von diesem Moment an, wo ich versehentlich einen riesigen Hund gestreichelt habe und ich merke, es ist was geändert und Gottes Geist redet direkt zu mir durch diese Worte in 1. Mose 1, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, und herrscht über sie, über alles Getier, als es sagt. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gefüge des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das sich auf der Erde legt. Und ich merke, das Innewohnen des Geistes Gottes gibt uns diese Autorität zurück zu dem Sündenfall. Und dass wir als Gläubige zum Jesusfall uns ausstrecken nach diesem Empfang des Heiligen Geistes. Und ich habe das ja oft auch gelehrt, es gibt ja diese 3 Stufen des Geistes. Das ist einmal die Gabe des Heiligen Geistes, der Vater seinen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Dann den Empfang des Heiligen Geistes, das, was Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt mit ihm macht. Hauchte sie an und sagt, empfange den Heiligen Geist. Und dann die Fülle des Geistes, ist das, was man Geistestaufe nennt, zu Pfingsten. Verbunden die Empfang des Heiligen Geistes hat die 2. Dimension in Autorität. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind die vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Fülle ist dieses Wirken in der Kraft Gottes, in seinen Werken. Wenn ich das so beobachte, sehe ich bis heute oft auch so eine Mehrstufigkeit, dass wir uns ausstrecken, in diese ganze Fülle hineinzutreten und in ihr zu leben. Dazu sind solche Zwischenzeiten gut, dass wir warten, dass wir beten, dass wir uns auf die Verheißungen Gottes stellen. Amen.